Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Ja, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Heute Morgen wollte ich schon beinahe sagen, heute Nachmittag. Das ist ja eine coole Zeit, Gottesdienst zu haben. Da kann man richtig den Tag genießen, frühstücken mit der Familie. Schön, dass ich bei euch sein darf heute. Ich habe jemand mitgebracht heute. Bisschen blöd für mich, ist mein direkter Vorgesetzter. Allerdings ist es bei uns so, wie bei euch, wie ihr das mit der Technik habt, dass ihr gleich Bescheid wisst, falls es im Nachhinein Beschwerden gibt, nicht an mich direkt dahin dann. Lob und Geschenke dürft ihr bei mir abliefern, aber nein, es ist toll, dass ich bei euch sein darf. Ich bin Mitarbeiter von Samaritan's Purse über den Jahreswechsel, deswegen auch noch im Welpenschutz. Bin dazu gekommen, mein Herz brennt sehr für die Arbeit von Mission, vor allen Dingen eben auch, das wird aber noch ein bisschen durchkommen durch mein Zeugnis, was ich euch heute geben möchte, vor allen Dingen eben für die Arbeit mit und an Kindern. Ist ein Thema einfach, wir als Erwachsene, das werdet ihr auch in meiner Geschichte hören, haben mit unserem Leben ja oft einiges zu tun und trotzdem hat Gott Gnade. Aber so ein Kind kann ja nichts dafür, wo es geboren wird und was es für Eltern hat, in was für eine Religionsgemeinschaft es reingeboren wird und so weiter und so fort. Und ich denke, es ist ein großes Anliegen, dass wir diesen Kindern Freude schenken dürfen und die Liebe Jesu weitergeben dürfen. Das ist ja das Anliegen von Mission. Wie ich da hingekommen bin und warum und weshalb, möchte ich euch in den nächsten Minuten erklären. Euer Gemeindeleiter oder Pastor, ich weiß gar nicht, wie das genau ist, hat mich gebeten, einmal ein bisschen einfach erstmal in mein Leben reinschauen zu lassen. Das möchte ich gerne tun. Also ich fange mal ganz vorne an bei meinem Namen. Also ich heiße nicht Martin, sondern Markus Habicht. Ich bin 58 Jahre alt, verheiratet, ja 58 Jahre alt. Ich würde gerne noch ein bisschen jünger sein, aber jetzt kann man sich ja nicht aussuchen. Aber im Herz bin ich jünger. Ich habe zwei erwachsene Töchter, bin auf dem Weg, sogar Großvater zu werden und die Kinder ums Bibelstudium sind übereingekommen, dieses Jahr uns Großeltern zu machen. Und so werden wir dieses Jahr das erste Mal zu Weihnachten zwei Maxi-Cosi unterm Weihnachtsbaum stehen haben oder am Tisch jedenfalls. Freuen wir uns drauf, so geht es weiter im Leben. Wenn ich in meine Geschichte zurückgehe, geht es auch tatsächlich 30 Jahre rückwärts. Und da irgendwie, ich weiß nicht, die Eltern wissen, dass die Zeit rennt irgendwie viel zu schnell. Und man denkt, was, schon wieder 5 Jahre, schon wieder 10 Jahre, schon wieder. Und ich nehme euch aber in eine Zeit mit zurück vor, praktisch fast 60 Jahren, wenn ich euch erzähle, dass ich Kind gläubiger Eltern bin. Ich bin Sohn eines Pastors. Wer von euch ist Kind gläubiger Eltern? Das sind wie üblich einige. So, dann geht's mir so wie euch und euch so wie mir. Wir sind ja mit dem christlichen Glauben dann schon als Kinder vertraut gewesen. Ich wusste als kleiner Junge schon, wer es Onkel Abraham und Papa Noah und der liebe Heiland und seine sieben Schäflein und was man sich halt so merkt im Kindergottesdienst. Ich war auf einigen Kinderfreizeiten, wie wahrscheinlich auch ihr, und Jugendfreizeiten, habe ich in der Zeit wahrscheinlich auch so 73 Mal bekehrt. Es hat dann immer so 3 Tage gehalten, bis ich wieder zurück war im Alltag, weil ich einfach keine persönliche Beziehung zu dem Glauben hatte. Also es war alles ein bisschen Kopfwissen und man kriegt das halt von zu Hause mit. Und wenn man dann in das Alter kommt, wo man anfängt, auch ein bisschen über Dinge nachzudenken, dann kommt ja auch die eine oder andere Frage vielleicht auf. Bei mir war das noch ein bisschen extremer, weil ich mit Start der Pubertät, ich war also auch so ein schlanker Jüngling, so ein hübscher wie er hier vorne, und ganz plötzlich bin ich irgendwie unerwartet und auch ist auch für mich nicht nachvollziehbar gewesen, warum, bin ganz plötzlich sehr dick geworden. Ich habe mal so ein Bild dabei, da geht's eigentlich noch, das war phasenweise noch schlimmer. Kannst du mal das nächste Bild vielleicht auch gleich geben? Ja, hier sieht man das eigentlich gar nicht so. Also ich war schon ganz kräftig unterwegs, das nächste Bild. Ich war auch immer ein fröhlicher Junge, wie ihr seht. Man sieht also in dieser Phase schon, was bei mir eigentlich passiert ist, nämlich, dass ich doch sehr unglücklich war in der Zeit. Ich bin auch, ihr Eltern wisst, vor 30 Jahren gab es das Wort Mobbing, glaube ich, noch gar nicht. Ich bin da aber voll reingelaufen, bin dann auch in einem Umfeld gewesen, wo man mich sehr gehandelt hat und geärgert hat. Und naja, nur ihr wisst, wie das ist, wenn ich dann so, könnt euch ja vorstellen, wenn ich dann im Sportunterricht so das Seil hochklettern sollte oder über den Bock springen, das war immer lustig für alle, nur nicht für mich. Das war einfach so. Und da habe ich dann doch schon ziemlich drunter gelitten. Das hat also mein Leben auch ziemlich geprägt. So bin ich dann eine Weile wirklich sehr einsam unterwegs gewesen, habe gedacht, okay, ich krieg's auch nicht hin. Ich bin jetzt auch der Typ, der dann eher so das versucht hatte, so Hampelmann, mit den Clown spielen, versucht habe, das zu komprimieren, Freunde zu finden, indem ich immer irgendwie auffällig war und immer irgendwie, aber es hat genau das Gegenteil bewirkt. Und dann gab es einen Tag in meinem Leben, der hat doch eigentlich mein ganzes Leben massiv verändert. Das war der Tag, an dem ich festgestellt habe, dass wenn du ein bisschen Geld in der Tasche hast, sieht die Sache ganz anders aus. Also wenn du eine Schachtel Zigaretten rumreichen kannst, so, dann wirst du immer einen finden, doch, ja, gib mal. Wenn du einen ausgeben kannst, wenn du einladen kannst, wenn du einen dicken Maxen machen kannst, dann findest du immer Leute, die das cool finden und die dann auch. Und irgendwie ist da was bei mir passiert, dass ich dachte, hey, ich habe es endlich geschafft. Nun war mein Vater nicht reich und das Taschengeld hat natürlich nicht gereicht für den Lebensweg, den ich da angezettelt habe. So bin ich relativ früh dazu übergegangen, mir Gelder zu leihen, von denen ich nicht vorhatte, sie zurückzugeben und auch nicht gefragt habe, ob man sie mir leihen möchte. Also habe angefangen, mich da überall zu bedienen, wo ich mich bedienen konnte. Bin, ich sage euch das ganz offen, teilweise in der Zeit, wo mein Vater vorne gepredigt hat, hinten draußen durch die Jacken und habe geguckt, was ich mitnehmen kann. Und ja, ich habe schon am Anfang ein schlechtes Gewissen gehabt. Das kommt ja aus der Prägung. Ich rede jetzt mal ganz frei, weil ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, wie eure Prägung ist, aber ich komme auch aus einer Prägung. Und meine Mutter lebt leider nicht mehr. Und sie war wirklich eine tolle Mutter und ich vermisse sie sehr. Aber sie hatte auch so diesen Drift, so ein bisschen so du, der liebe Gott kann auch anders. Kennt ihr das? Das war mal eine Zeit, so eine Prägung, und dann, die Eltern werden sich vielleicht erinnern, es gab mal eine junge Frau, die hieß Joni, und die hat dann einen Badeunfall gehabt und ist querschnittsgelähmt geworden, und dann hat sie sich bekehrt und Bücher geschrieben, und ich dachte immer, oh oh, ist das der Weg, wie Gott mit uns arbeitet, wenn wir nicht so funktionieren, wie er das möchte? Und so war ich sehr lange auch unter diesem Druck. Ich möchte das an der Stelle mal sagen, ich bin so froh, dass ich heute weiß, dass Gott nicht so ist. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber mein Gott, habe ich anders kennengelernt. Und ich vergleiche das oft mit meiner Ehe. Ich möchte nicht, dass meine Frau mit mir zusammen ist, weil sie gezwungen ist, weil sie das muss. Und ich möchte, dass sie mit mir zusammen ist, weil sie mich liebt. Und ich glaube, das bildliche, göttliche Liebesbild ist genau das, dass Gott möchte, dass der Mensch ihn liebt und dass er ihn sucht und dass eine Beziehung daraus entsteht, dass eine Gemeinschaft kommt, die beide wollen. Und so ist Gott auf der Suche nach Menschen. Und ja, Gott hat unterschiedliche Wege, auch Menschen zu erreichen. Aber, und das passiert mir immer wieder, ich gehe ja jetzt in meinem Dienst schon seit Jahren durch viele Gemeinden und ich sehe immer wieder Leute, die so leicht gebückt durchs Leben laufen und die warten immer, wann knallt's wieder. Ja, weil sie so denken, der liebe Gott ist ein alter, strenger Herr mit langem weißen Bart und der wartet nur darauf, dass irgendeiner von seinen Frommen was falsch macht, dann rums, kriegst du einen zwischen die Hörner. Und ich habe festgestellt, dass Gott nicht so ist. Sondern ein liebender Gott ist, der sehr viel Geduld mit uns hat und der darauf aus ist zu sagen, hey, ich habe Leben für dich in Fülle und Genüge, ich habe einen Plan für dein Leben und ich brauche nicht, dass du aus Angst zu mir kommst, sondern aus Liebe. Und das habe ich ja alles damals nicht verstanden gehabt, aber was ich verstanden habe, ist, dass mein ganzer Lebensweg, 13, 14, 15, 16, 17 Jahre alt, erstes Auto, ich diese Dinge getan habe, immer krimineller wurde, weil eben nichts passiert ist. Und weil so lange nichts passiert ist, dachte ich ja, dann wird das wohl doch alles nicht stimmen. Ja, das ist ja die logische Schlusskonsequenz. Wenn du erst sagst, jetzt muss was passieren, passiert nichts, ja gut, dann war es wohl nichts. Und so bin ich immer weiter abgedriftet vom Glauben. Und ich habe menschlich gesehen, würde ich sagen, Karriere gemacht. Zumindest als Schlawiner. Ich bin mit 18 nach Berlin, habe dann hier angefangen mit Autohandel. Du kannst uns mal das nächste Bild geben. Ich glaube, das ist es schon. Wir haben damals, vielleicht die Älteren erinnern sich, das war damals was ganz Tolles, so ein alter Golf 1, dann noch frisch lackiert. Und so Dinge haben wir in der Hinterhofwerkstatt aufgebaut und aufgebastelt. Und da habe ich mein erstes Geld mitverdient. Und mach mal ein Bild weiter. Da ist dann, ja, das habe ich als Beweisbild, dass ich mal Haare hatte. Das ist einfach nur dazwischen, dass ihr, gebt mal das nächste Bild. Da ist dann ein größerer Autohandel draus geworden, das heißt, es war auch gerade die Zeit der Wende damals, der Bedarf nach Fahrzeugen war natürlich sehr hoch und man konnte viele Autos verkaufen, gerade wenn man es nicht so genau nimmt mit deins und meins und mit Recht und Unrecht, dann ist das ein gutes Pflaster gewesen, um schnell an Geld ranzukommen. Gerne das nächste Bild. Das war so eine Zeit, wo ich dann dachte, ich habe es geschafft. Und alles das, was ich so als Kind, diese ganzen Minderwertigkeitskomplexe, diese ganzen Erlebnisse, auch diese, ja, vielleicht ist es ein bisschen traumatisch, wenn du im Schulunterricht zum Schwimmen musst und die nennen dich anscheinend alle Mädchen, weil du halt einen leichten Brustansatz hast oder so. Also das Ganze habe ich damit versucht zu übertünchen, indem ich sagen kann, guck mal, ich mein Auto, ich meine Wohnung, hatte dann noch eine Nachtbar am Kudamm später und ich habe so richtig gedacht, ich bin der König von Berlin, bis der Tag kam, von dem ich, und das ist eine Botschaft, die ich euch heute mit reingeben möchte, Gott hat seine Zeitpunkte. Und ich möchte das biblisch belegen mit dem Bibelvers, als die Zeit gekommen war, ich glaube, das haben wir sogar, ja, als die Zeit gekommen war oder als die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn. Gott hat seine Zeitpunkte. Und ich war damals 28 und ich weiß nicht, wie viel Tränen meine Mutter für mich vergossen hatte, weil sie ja gesehen hat, wo ich gelandet bin. Ich glaube, dass eines Tages der Zeitpunkt für mich, also als die Zeit gekommen war für den Markus Habicht und die Akte Markus Habicht beim Chef oben vielleicht mal ganz oben lag und er gesagt, so, jetzt ist er mal dran. Vielleicht als kleine Zwischeninformation, ich weiß nicht, wie es euch geht, wo ihr steht, aber Gott hat mich nicht gefragt, ob ich das wünsche. Und er hat mich auch nicht gefragt, wie ich es denn gerne hätte. Sondern hat angefangen, die Gebete, und das ist die Botschaft von euch, die erste, die Gebete, die für mich gesprochen wurden, sind eben nicht an der Kirchendecke kleben geblieben, sondern sind angekommen. Gott hat nur seine eigenen Zeitpunkte. Und deswegen hat das alles ein bisschen länger gedauert. Mir geht's heute manchmal noch so, Hans-Christian kann davon berichten, dass ich manchmal ein bisschen ungeduldig bin, aber wir müssen lernen, Gott hat seine Zeitpunkte. Alles im Leben hat seinen Zeitpunkt. Und da war der Zeitpunkt da und Gott hat angefangen, mein Leben reinzusprechen und sein Sprechen in mein Leben rein waren Schwierigkeiten. Er hat zugelassen, dass Schwierigkeiten in mein Leben reingekommen sind. Und ich glaube, dass es ganz oft so die Sprache Gottes ist, wenn ich so mit Menschen zu tun habe. Man hört das ganz oft, dass Leute eigentlich dann anfangen, kennt ihr diesen Satz, Not lehrt beten? Dass Leute dann, dass Gott einfach das auch manchmal nutzt und sagt, okay, jetzt bist ja so schlau, dann mach mal. Und dann oft vergräbt man sich in irgendeinem Müll und dann merkt man auf einmal, oh, ich brauche doch Hilfe. Und dann auf einmal kommt Gott wieder ins Spiel. Und bei mir war das gar nicht so, aber es war der Zeitpunkt da. Und Gott hat angefangen, Schwierigkeiten in meinem Leben zuzulassen. Ich konnte aber mit dem ganzen christlichen Glauben nichts anfangen. Vielleicht ist das auch eine Information für euch. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich glaube, dass man auch geistig tot sein kann, dass man wirklich erstmal erweckt werden muss von Gottes Geist, um das Evangelium überhaupt zu verstehen. Weil ich habe das damals nicht verstanden zu der Zeit. Und ich bin dann immer tiefer in Schwierigkeiten gekommen. Ich habe Dinge getan, für die ich mich heute schäme. Ich könnte euch wirklich viel erzählen. Ich möchte das gar nicht jetzt tun, aber ich bin wirklich in vielen, vielen Dingen am Ende verstrickt gewesen. Habe mit den falschen Leuten Geschäfte gemacht, habe mir Geld geliehen von Leuten, wo man es lieber lässt, habe in Dinge reingefummelt, die ich lieber gelassen hätte. Und am Ende des Tages war das so, dass ich mit 28 mein Leben so an die Wand gefahren hatte, dass ich keinen Ausweg mehr gesehen habe, weil ich wusste, entweder wird man mich, und das haben, ich meine, ich bin hier in Berlin, ihr wisst das ja selber, wenn ich dann in der Schwäbischen Alb bin, dann denken die, es gibt gar keine Sünde, aber wenn man in Berlin ist, dann weiß man, was abläuft, und ich habe damals einen Kollegen gehabt, der mich reingeführt hat in diese ganze Mafia-Geschäfte, der erschossen wurde, kurze Zeit später haben sie einen befreundeten Geschäftsmann, den ich auch kannte, weil er eben auch Schulden hat, sie nicht bezahlen konnte, in den Wald gebracht und haben ihm dann eine Schippe gegeben, haben ihn gezwungen, ein Loch zu buddeln. Und haben ihn dann gesagt, so, jetzt hast du, ich weiß nicht mehr, was es war, 2 Wochen, 1 Woche Zeit, deine Schulden zu bezahlen, sonst liegst du und deine Familie hier. Und so Dinge, ihr wisst, das laufen jeden Tag ab hier. Und da wurde der Druck für mich immer höher. Es war noch nicht meine Situation, aber ich wusste, ich kann sie nicht mehr lange aufrechterhalten. Und so habe ich überlegt, was kann ich tun, habe mich mit Religion auch auseinandergesetzt und bin dann irgendwie hängen geblieben bei dem Glauben an die Reinkarnation. Und habe gedacht, okay, das hat irgendwie was, so, es gibt kein letztendliches zu spät, sondern wirst halt nochmal geboren, hast nochmal eine Chance. Und ich bin da so richtig in Frieden gekommen, dachte, ja, das wird sein und habe mir dann in einer Nacht fast 2 Gramm Heroin gedrückt, weil ich sterben wollte. Ich hatte eigentlich mit Drogen nichts zu tun, Gott sei Dank. Das ist ja oft so, wenn Leute schon massiv Schwierigkeiten hat mit Drogen und Alkohol, dass es dann auch viel, viel länger braucht, bis man da wieder rauskommt und so. Gott sei Dank hat mich Gott da schon vorher bewahrt gehabt, aber ich habe dann gedacht, okay, Heroin ist ein Narkotikum, das heißt, in einer Überdosis, wenn man sagt, der goldene Schuss, heißt, die Leute haben zu viel genommen, der Körper schläft ein und wacht nicht mehr auf. Du hast keine Schmerzen, du hast keine traumatischen Erlebnisse, wie von Zug zu springen, all das gibt's ja jeden Tag mehrfach. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, alle 4 Minuten versucht sich in Deutschland jemand sein Leben zu nehmen, alle 45 Minuten schafft das. Also das ist die Situation in unserem Land, in anderen Ländern weiß ich nicht, wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Und ich dachte einfach, okay, ich mache das, ich komme weg, ich brauche keine Angst mehr haben, dass man mir was tut oder dass ich im Knast lande oder dies und jenes. Ich kann euch erzählen, wie so eine Zelle von innen aussieht, wie das Essen da schmeckt. Ich habe das alles damals schon ein Stück weit durchgemacht. Ich hatte einfach Angst davor, dass da jetzt mein Leben endet. Und ich dachte, wenn ich jetzt einfach abhau, dann kann ich der Konsequenz von dem, was ich aufgehäuft hatte, abhauen. Und jetzt kommt eigentlich das, warum ich das Ganze überhaupt erst erzähle. In dieser Nacht, wo ich das gemacht habe, hat Gott meine Mutter geweckt und sie hat gespürt und ihr wenn ihr mit Gott unterwegs seid, dann wisst ihr, dass das Gottes Plan ist, Menschen ins Herz zu reden und zu sagen, hier, jetzt ist etwas, da setz dich für ein. Und sie hat gespürt, mein Sohn ist, auch das möchte ich in diesem Rahmen, wo wir jetzt sind, auf der Straße würde ich es vielleicht nicht so betiteln, aber möchte sagen, meine Mutter hat gespürt, mein Sohn ist auf dem direktesten Weg verloren zu gehen. Ist auf dem direktesten Weg, seine Ewigkeit mit Gott zu verspielen, was wir Hölle nennen, in der Hölle zu landen. Und sie hat dagegen angekämpft über Stunden. Bin nächsten Tag wieder aufgewacht, habe das nicht verstanden, weil das auch medizinisch, habe danach, wie gesagt, 30 Jahre her, oft mit Menschen gesprochen, die sagen, das ist nicht möglich. Selbst wenn es eine schlechte Mischung war, selbst wenn was, das ist nicht möglich, dass du das überlebst. Und ich habe damals das natürlich nicht verstanden, bin wieder aufgewacht, dachte, was ist denn jetzt los und was hast du jetzt falsch gemacht und wollte wieder los und nochmal holen und da kommt der Anruf meiner Mutter und meine Mutter sagt, Markus, was ist los bei dir? Habe ich gesagt, nix. Ja gut, ich werde ja nicht sagen, du hatte gerade ein Suizid, hat nicht geklappt, probier es gleich nochmal. Also ich habe gesagt, nix und sie sagt, nee Markus, das stimmt nicht. Ich sage, ja, was willst du denn? Ihr wisst ja, Mutter können, ich sag mal, hartnäckig sein. Ich will nicht sagen nerven, aber hartnäckig sein. Und so sagte sie, nee, da ist irgendwas bei dir. Und ich sage, was willst du denn? Sag mal. Dann sagt sie, ich habe letzte Nacht so für dich beten müssen. Und wie ich das gehört habe, das war wirklich wie ein Messer ins Herz. Das, ich habe plötzlich gespürt, da ist etwas, das hast du vorher nicht so wahrgenommen. Da gibt es etwas, da hat doch jemand Interesse an dir. Und ich habe das ja alles nicht verstanden. Ich war ja deswegen nicht auf einmal erleuchtet und habe alles gesehen und verstanden, aber ich habe gespürt, wie kann das denn sein? Könnte es wirklich sein, dass Gott das Gebet erhört hat? Meine Eltern, die es ja vorgelebt haben, ihr ganzes Leben, dass sie Gott treu gedient haben. Und als Pastorenkind kriegst du ja auch alles mit. Ich weiß nicht, bei euch hier ist es alles gut, aber in Angemeinen ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Ja, da merkst du ja auch manchmal, dass mit Menschen zu arbeiten halt auch manchmal menschelnd ist. Und ich habe das ja als Pastorenkind ja auch mitbekommen, dass nicht immer alles einfach war und dass manches, mein Vater manches investiert hat, die Familie manches investiert hat. Und deswegen, ich habe das alles gar nicht verstanden, aber ich habe gedacht, was bedeutet jetzt diese Information? Und ich mache das kurz, ich könnte da noch lange drüber erzählen, wie ich dann zu der Entscheidung kam, ausgerechnet zu meinen Eltern hinzufahren und dann mit ihnen zu reden, weil mich das so gedrängt hat. Ich fahre los, Tank leer und lauter so Sachen. Also alles hat mich wirklich abhalten wollen, da hinzugehen. Und ich kam dann den nächsten Abend bei meinen Eltern ins Gespräch und habe dann mal so erzählt, was in meinem Leben so aussieht und die sind wirklich beinahe vom Stuhl gefallen, weil das hätten sie so gar nicht erwartet, dass es so schlimm ist. Und mein Vater in seiner, eigentlich war er, wir hatten kein gutes Verhältnis miteinander, das war ja auch schwierig für ihn, ich habe ihn beklaut bis zum geht nicht mehr, habe ihn wirklich ruiniert fast finanziell und ist ja ganz klar, dass dann auch irgendwann mal Schluss ist, man sagt, du, aber er hat dann mir eine Information gegeben, er hat gesagt, Markus, wenn du mal jetzt genau dir das anguckst, was passiert ist, du hast versucht, dein Leben alleine zu leben und hast es nicht geschafft. Und du hast sogar versucht, dein Leben selber zu nehmen und hast es nicht geschafft. Lass doch Jesus mal ran. Ich muss schon sagen, das ist eine schräge Information. Weil was bedeutet denn das, Jesus ranzulassen? Vielleicht darf ich da einen ganz kleinen Schritt zur Seite machen. Wir Christen neigen schon dazu, ein sehr eigenes Vokabular zu haben. Stimmt das? Und ich glaube auch, dass wenn wir mit Menschen draußen sprechen, wenn wir dann sprechen über Buße, Sünde, Hölle, dass sie das gar nicht verstehen. Wenn ich aber das mal ein bisschen erkläre und sage, Buße heißt, ich kehre um. Ich gehe in eine andere Richtung. Wenn ich erkläre, Sünde heißt, Originaltext aus dem Griechischen, Zielverfehlung. Wenn ein Grieche jetzt Pfeil und Bogen nimmt oder schießt und trifft nicht den roten Punkt in der Mitte, dann sagt er, Mist, ich habe gesündigt. Er hat das Ziel verfehlt. Und wenn ich verstehe, aha, es gibt vielleicht einen Gott, der ein Ziel für mich hat, dieses Ziel habe ich verfehlt und dann komme ich in die Buße, das heißt, ich kehre um, ich gehe in eine andere Richtung weiter, erkenne, dass ich falsch gelaufen bin, dann verstehe ich das doch schon viel leichter. Und mein Vater hat mir damals gesagt, lass doch mal los, das ist eine wichtige Information an dich, falls es dich meint. Wenn nicht, dann hör, lass es da rein, da raus. Aber er hat mir gesagt, lass doch mal los, was du denkst, wie Gott ist. Und lass doch Gott mal selber zeigen, wer er ist. Lass Jesus mal ran. Zeigt, weißt du, wir können uns gar nicht vorstellen, was bedeutet das? Wie soll denn das sein? Wir haben so viele Vorstellungen. Wenn wir uns jetzt austauschen würden, was denkst du denn, wie Gott aussieht, würden wir so viele verschiedene Bilder zusammenkriegen. Aber er sagte mir, lass doch Gott einfach mal selber zeigen, wer er ist. Und lass ihn doch mal zeigen, was er aus deinem Leben tun kann. Ich habe damals gewusst, es hilft mir nichts, die Liederbücher auswendig zu können. Es hilft mir nichts, die Psalmen hoch und runter leiern zu können. Ich brauchte Veränderung in meinem Leben. Und ich habe damals gesagt, Gott, wenn du wirklich mir Veränderungen schenken kannst, dann möchte ich es probieren. Bin auf meine Knie gegangen, habe Gott genau das gesagt. Ich sage, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Aber wenn du wirklich die Kraft, das Leben zu verändern, dann möchte ich dich kennenlernen. Und wenn das wirklich funktioniert, dann möchte ich mit dir gehen. Das war meine Entscheidung, nicht mehr. Und es ist auch nicht sofort was Großartiges passiert, bis auf den nächsten Tag. Da kam ein Engel mit einem goldenen Köfferchen voller Geldscheine, hat gesagt, so nimm denn hin, mein Sohn, du bist jetzt fromm. Zahl deine Schulden. Nein, natürlich nicht. Ich musste mein Leben aufarbeiten, ich musste Dinge angehen, ich musste viele Dinge in Ordnung bringen. Ich bin damals aus Berlin mit einem Koffer voll Klamotten abgehauen. Die Situation war nicht sofort weg. Schwierigkeiten waren nicht sofort weg. Aber ab dem Augenblick, wo ich dieses Gebet gesprochen habe, habe ich gespürt, ich bin nicht mehr alleine. Ich habe einen starken Held an meiner Seite. Und ich weiß nicht, ob ihr das Lied noch kennt, ich traue auf dich, o Herr. Kennt ihr das? Das habe ich hoch und runter geleitet, den ganzen Tag im Auto, wo ich war. Ich traue auf dich, du Herr, ich sage, du bist mein Gott, in deiner Hand steht meine Zeit. Damit habe ich mich getröstet, daran habe ich mich festgehalten, Tag für Tag für Tag dieses Lied für mich gesungen, sage, ich traue auf dich, oh Gott. Ich habe keine Ahnung, wie Dinge werden, aber ich traue auf dich. Und Gott hat angefangen, mein Leben auch radikal zu verändern. Und ja, ich musste dann aus Berlin abhauen sogar, weil ich sonst wahrscheinlich heute nicht mehr leben würde. Aber ich bin damals hingeführt werden zu einem Missionswerk, die mich aufgenommen haben und die gesagt haben, wahrscheinlich gedacht haben, gesagt vielleicht nicht, aber gedacht haben, naja, der ist schon schräg und das Paket, was er mitbringt, ist schon nicht ganz einfach. Aber wir lieben ihn jetzt durch. Das ist Reich Gottes. Findest du dich da wieder? Das ist Reich Gottes. Menschen, die zusammenkommen und andere durchlieben zu Jesus hin. Der barmherzige Samariter hat genau das getan, er hat ihn hingetragen, er war bereit, deswegen Samaritan Spurs, will da nicht weiter drauf eingehen, aber diese Geschichte, schaut euch das nochmal an, Lukas 10, der bereit war, nicht nur sofort zu helfen, sondern ihn auch hingebracht hat und dann noch gesagt, ich bin bereit, sogar oft über das hinaus zu bezahlen, Menschen durchzutragen und sie zu Jesus zu bringen. Und das habe ich erleben dürfen, wie Gott Stück für Stück mein Leben aufgeräumt hat. Und ich stand dann, ich habe eine Selbstanzeige gemacht, habe mein Leben aufräumen müssen wollen. Es war für mich klar, dass es ja so nicht weitergehen kann. Und stand vor Gericht, hatte ja mehrfach Bewährung schon vor. Es war ganz klar, nochmal, Bewährung geht nicht. Und ich sehe das noch, es war in Oranienburg, ich sehe das noch, wie die Richterin mit den beiden Schöffen sagt, habe ich... Also eigentlich, wir schicken von hier jetzt jeden Tag Menschen sofort in Haft. Und bei ihnen ist die Sache eigentlich klar, aber wir wissen nicht, was wir machen sollen. Und sie ziehen sich zurück, das nennt sie dann positive Sozialprognose. Ich hatte dann von dem Werk, für das ich gearbeitet habe, ein Zeugnis bekommen, dass ich eben meine alten Verbindungen abgebrochen habe, dass ich da mitarbeite, dass ich da schon Jugendarbeit angefangen habe. Und das hat das Gericht offensichtlich so beeindruckt, dass sie zumindest gedacht haben, okay, wenn wir den in den Knast stecken, kommt er schlimmer raus, als wir ihn reinstecken. Also geben wir ihm nochmal eine Chance, ich habe nochmal Bewährung bekommen. Das war für mich so ein großes Wunder, ich habe mich nicht zu Ende gefreut, kam die Berufung von der Staatsanwaltschaft. Und ich stehe ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später wieder vor Gericht und ich mache das kurz, die Staatsanwaltschaft verwirft diese Berufung und schließt das Verfahren ab, sagt, nee, den holen wir dann nicht raus. Und ich stehe da und sage, Gott, wie machst du das? Und das ist meine Botschaft an euch. Die Frage zu Gott, wie machst du das? Was haben wir für Vorstellungen selber, wie wir Dinge tun? Wie gehen wir damit um, dass es nicht leicht ist, anderen Menschen von Jesus zu erzählen? Wie gehen wir mit den Dingen um, die wir selber noch nicht unter den Füßen haben? Und ich weiß, eins habe ich gelernt aus meiner Geschichte, dass wir nicht nur einen liebevollen Heiland und Gott, einen Erlöser und Retter Jesus Christus haben, sondern wir haben auch einen Feind. Und der möchte gern zerstören. Und der möchte gern durcheinander bringen. Und der möchte Ehe kaputt machen. Und der möchte Kriege anzetteln. Der möchte, dass die Gemeinden sich spalten. Der möchte, dass Dinge kaputt gehen. Und er ist ein Spezialist darin. Er macht seinen Job ja gar nicht schlecht, muss man ja sagen. Er schmeißt uns ständig irgendwelche Dinge vor die Füße, wo wir denken, es macht doch gar keinen Sinn. Kennt ihr das? Oder ist es nur bei mir so? Wo ich immer wieder denke, bringt doch eh nichts. Es hat doch gar keinen Sinn, was wir hier tun. Und deswegen bin ich so begeistert, dass Gott mich da reingeführt hat in Evangelisation und Mission, weil ich glaube, wir haben die beste Botschaft, die es gibt. Wir müssen nur vielleicht eins lernen, zuzugeben, dass wir nicht alles erklären können. Stimmt das? Und ich fordere euch auf, ich ermahne euch, ich ermutige euch, ich liebe euch in dem Punkt, in ein Thema rein. Lasst uns nicht versuchen, Menschen zu überreden, sondern lasst uns Zeugnis sein für Jesus. Zeugnis hat Kraft. Lasst uns erzählen, was Gott in uns tut, wie Gott in unseren Situationen gewirkt hat. Und lasst uns doch den Mut haben, wenn einer kommt und wirklich Not hat, ein Problem hat, ihm auch zuzugeben, hey, ich habe die Lösung für dich nicht, aber ich kenne einen. Und der hat es in meinem Leben getan. Und wenn du möchtest, kann dir nichts versprechen, aber ich bin bereit, mit dir zu beten, diesen Gott einzuladen in diese Situation. Das habe ich erlebt und immer wieder erlebt. Und das ist das, wo ich glaube, dass wir auch als Missionswerke, du kannst mal das nächste Bild geben, ich konnte das dann wirklich erleben. Ach so, das ist auch noch diese Zeit, mach mal noch eins weiter. Das ist eigentlich das Interessante. Gott hat es dann so geführt, dass mein Vater mich damals taufen durfte. Und das war, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ihr Älteren, wie würdet ihr das empfinden, wenn ihr so ein Problem habt mit dem Sohn, ihr habt dann als Pastor das Vorrecht zu sehen, wie der Sohn sich entwickelt und wie das vorwärts geht. Und dann noch ein Bild weiter oder eine Folie weiter. Das ist meine Familie. Ich darf jetzt 28 Jahre später darauf zurückschauen, dass ich 28 Jahre Ehe habe, meine beiden Töchter, meine Schwiegersöhne. Und wo ich sagen kann, schaut mal, Gott ist in der Lage, aus einem dicken Minus ein dickes Plus zu machen, wenn wir ihn ranlassen. Und dieses Ranlassen, dieser Satz, den ich damals auch nicht verstanden habe, der sollte unser Leben prägen. Lassen wir doch Jesus ran. Lassen wir Jesus ran an unsere Nachbarn, an unsere Arbeitskollegen. Lassen wir Jesus ran an die Probleme, die wir in der Gemeinde haben. Die lassen wir Jesus ran. Und mein Vater hat später immer gesagt, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie Gott das wieder machen wird. Das ist doch eine sehr positive Art, mit Dingen umzugehen, oder? Ich neige eher dazu, ja, wie soll das schon wieder werden? Er sagt, hey, chill mal. Also heute würde man sagen, chill mal, Alter. Lassen wir Gott rein. Lassen wir ihn zeigen. Und da ist mein Zeugnis, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Und was mich prägt, ist eben, dass ich sage, okay, gib mir mal, ich glaube, da ist noch, ja. Das ist dieser Vers, der mich so prägt. Der Feind ist gekommen, um kaputt zu machen, durcheinander zu bringen. Aber Jesus ist gekommen, um Leben zu schenken in Fülle und Überfluss. Das heißt nicht, dass wir alle volle Bankkonten haben. Das heißt nicht, dass wir nicht mit Dingen zu kämpfen haben. Aber ich glaube, dass ein Leben, was im Frieden mit Gott ist, wo wir wissen, wir dürfen mit allem zu ihm kommen, wir können unsere Lasten bei ihm abladen, wir dürfen unser ganzen Mist bei ihm ausschütten. Ich glaube, dass das ein Leben ist in Frieden und in Freude und im Überfluss. Wenn wir Ehe haben dürfen, wenn wir geheilte Verhältnisse haben dürfen, das ist ein Vorrecht. Das ist auch ein Vorrechnen. Ich habe mir das zum täglichen Gebet gemacht, wenn ich morgens aufstehe, dass ich wirklich als erstes beten möchte, Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich in einem Land in Freiheit aufwachsen darf, dass ich eine friedliche Nacht hatte, dass ich Nahrung, Kleidung habe, dass es mir gut geht, dass ich Religionsfreiheit habe noch in meinem Land. Alles, wir wissen nicht, was ist in 10 Jahren, aber jetzt haben wir es noch. Und ich glaube, wir Deutschen, vielleicht darf ich das so sagen, wir können uns nicht, wenn nicht, dann seid ihr mir halt böse und beschwert euch bei ihm. Ich glaube, wir Deutschen neigen dazu, mehr zu meckern, als uns zu freuen. Und ich bin inzwischen so weit, dass wenn Menschen, ich erlebe das immer wieder, lasst mich da frei mit euch drüber reden, dass ich auch nach dem Dienst komme, Leute zu mir wollen mit mir reden. Also wenn jemand zu mir kommt und fängt wieder an von Politik oder dies und jenes oder sei das Corona oder was auch immer, dann frage ich, möchtest du jetzt mit mir dafür beten oder möchtest du mir nur erzählen, was du darüber denkst, weil das möchte ich nicht hören, weil das baut nicht mein Glauben. Mein Glauben baut es, dass wir sagen, hey, wir gehen jetzt gemeinsam ran, wir machen Schulterschluss, wir nehmen uns jetzt in der Hand und beten dafür. Das ist meine Form, mit Dingen umzugehen. Ich möchte euch darin so sehr ermutigen durch mein Zeugnis. Und dann kommt eben das ins Spiel, dass wir Werke haben, die uns das Fundament bieten, die Gaben einzusetzen, die wir haben. Wir beide können noch so sehr wollen, dass in Sudan Frieden ist, wenn wir beide hinfliegen, zu zweit können wir nichts bewegen. Was wir aber machen können, ist, wir können zusammen beten. Wir können überlegen, welches Hilfswerk kann ich unterstützen, die da Arbeit machen. Ihr habt vielleicht mitbekommen, möchte das nur als einen Punkt über Samaritan's Purse erzählen. Wir hatten ja jetzt in Myanmar dieses große Erdbeben und Samaritan's Purse hatte die Möglichkeit, da eine Notfallklinik aufzubauen, relativ kurzfristig mit 60 Betten. Da wurden 5.800 Personen behandelt und über 300 OPs durchgeführt. Und ich freue mich daran. Und es ist immer noch nicht allen geholfen, aber wir können punktuell das nächste Thema, in der richten wir vielleicht Weihnachten Schuhkarton. Ja, wir haben letztes Jahr von Deutschland aus, Deutschland, Österreich, Schweiz, fast 300.000 Weihnachten Schuhkartons, Boxen packen und verschicken können. Das ist richtig toll, aber es ist immer noch viel zu wenig. Weil der Sinn, der dahinter steckt, ist, dass wir Menschen für Jesus gewinnen wollen. Und wenn wir so eine Box, das wissen uns, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die werden ja nicht einfach auf dem Marktplatz abgekippt, damit Kinder eine Freude haben, sondern sie werden über Gemeinden verteilt. Die Gemeinden bekommen dadurch Kontakt zu den Kindern, bekommen Kontakt durch die Kinder zu den Eltern. Die Gemeinde kann Einfluss ausüben in die Gesellschaft. Das kann ja sein, dass Schularbeiten Hilfe gemacht werden. Kann aber auch sein, dass die Eltern in Probleme sind, auf die Art und Weise zur Gemeinde zugeführt werden. Das ist das, worum es uns geht. Wir wollen das Evangelium verkünden. Und ich möchte euch ganz kurz, wenn ihr mir erlaubt, einen ganz kurzen Videoclip noch von Samaritan's Purse zeigen, wo die Arbeit so ein ganz klein bisschen vorgestellt wird, weil das ist so, wofür mein Herz heute brennt. Seid ihr einverstanden damit? Dann gucken wir uns das mal zusammen an.
Wenn Menschen Not leiden, dann brauchen sie Helfer. Das heißt es heute, ein barmherziger Samariter zu sein.
Samaritan's Purse ist weltweit im Einsatz, um Menschen in Not zu unterstützen. Wenn eine Katastrophe passiert, sind wir in der Lage, extrem schnell und professionell zu helfen. Und wir wenden uns ihnen zu und bieten neben der praktischen Hilfe auch emotionale Begleitung an.
I want the people to know that we love them, that we care for them, that God loves them.
Da wir unser eigenes Notfallkrankenhaus haben, können wir sehr schnell eingreifen und medizinische Versorgung bereitstellen.
During a time where other people won't go, Samaritan's Purse will, and that's what we're called to do, to be good Samaritans.
They are helping in many ways, providing water, food, nutrition, so many things.
Samaritan's Purse is like a grace or a blessing from God.
Das ist wirklich Wahnsinn und da kommen uns auch die Tränen in die Augen, wenn wir die Hilfe sehen.
Dass man sieht, man ist nicht alleine. Es gibt noch Menschen, die haben wirklich ein Herz und Nächstenliebe und helfen einfach.
Neben akuter humanitärer Hilfe haben wir auch verschiedene Programme, die wir langfristig durchführen.
Samaritan's Purse ist seit vielen Jahren in Wasserprojekte involviert. Weltweit haben wir in 49 Ländern geholfen und sauberes Wasser zu denen gebracht, die es brauchen.
I went into medicine because I believe that medicine is a way to love your neighbor as yourself.
When I see these patients who wouldn't be cared for anywhere else, I know I'm in the right place.
It has been a great testimony of what it is to be the hands and feet of Christ.
Samaritan's Purse unterstützt Projekte, um Kindern gute Schulbildung zu ermöglichen. Das ermöglicht ein Leben in Würde und ist eine Investition in ihre Zukunft. Klimakatastrophen wie Dürre und Fluten, aber auch die Folge von Kriegen führen zu neuen Hungerkrisen. Wir unterstützen durch Schulungen, stellen Werkzeug und Saatgut zur Verfügung und helfen nachhaltig, damit Menschen sich selbst und andere versorgen können.
Nationale Programme bei Samaritan's Purse, das bedeutet, notleidende Menschen in den Fokus zu nehmen, die direkt vor unserer Haustür sind. Da, wo wir unterwegs sind. Wie der barmherzige Samariter.
Bei Alabaster Jar sorgen wir für Frauen in Zwangsprostitution. Wir gehen auf die Straße, unterstützen in praktischen Dingen und vermitteln ihnen, dass sie wertvoll sind. Wir stärken ihren Selbstwert und ermutigen sie, aus dem Kreislauf der permanenten Erniedrigung auszusteigen und ein neues Leben anzufangen. Hoffnungsvoll kümmert sich um die Menschen auf der Straße. Wir bauen Beziehungen auf, laden zum Glauben an Jesus ein und unterstützen ganzheitlich, um den Kreislauf von Armut, Sucht und anderen Krankheiten zu entkommen.
Weihnachten im Schuhkarton transportiert durch ein kleines Geschenk die großartige Liebe Gottes zu den Kindern.
The children receive their gift boxes with such excitement.
You see it on their faces, on their smile, in their eyes.
Many of these kids have never had a gift in their life. It means everything in the world.
I think they really experienced Jesus' love today.
Die Kinder und ihre Familien sollen spüren, wie sehr Gott sie gerade auch in ihren aktuellen Umständen liebt. Gott will Beziehung zu ihnen. Gott hat uns gerufen, in die Welt zu gehen und für die zu sorgen, die leiden. Und das tun wir einfach als Hände und Füße Jesu. Durch unsere Taten und manchmal auch durch unsere Worte.
Was Samaritan's Purse bewegt, vielleicht zum Thema Wasser auch nochmal, auch in Myanmar haben wir 6 Wasserfiltersysteme installieren können, die pro Wasserfilter 20.000 Menschen mit frischem Wasser versorgen können, einfach aus Dreckwasser gefiltert zu frischem Wasser. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wo wir denken, kannst ja eh nichts machen, doch, können wir. Und je mehr wir gemeinsam unterwegs sind, je mehr wir gemeinsam das Reich Gottes bauen wollen, desto mehr Fähigkeiten und Möglichkeiten schenkt uns auch der Herr an die Hand, die tun zu können. Ich möchte gerne auf 2 Sachen ganz kurz eingehen. Ihr habt das gesehen, Alabaster Jar ist ja diese Arbeit, die hier unter Frauen in der Zwangsposition gemacht wird in Berlin. Weiß nicht, ich sagte ja, wenn man so auf dem Land ist, dann können sich Leute das gar nicht so vorstellen. Ihr wisst es, was wirklich los ist. Man sagt, dass in Deutschland etwa 400.000 Frauen in der Prostitution tätig sind und jeden Tag ungefähr 1 Million Männer bedienen. Und da sind wirklich ganz, ganz schlimme Fälle bei, die wirklich durch Missbrauch da reingeraten sind. Nicht alle, wie man oft so denkt, ja, die machen ja fürs Geld. Nee, da sind ganz viele durch Drogenabhängigkeit oder weil sie durch falsche Versprechen reingelockt wurden, Pass abgenommen und jetzt stehen sie auf der Straße oder in irgendwelchen Wohnungsbordellen. Wir haben da eine sehr starke Arbeit. Ich habe Flyer auf dem Tisch. Vielleicht habt ihr Interesse, die Arbeit durch Gebet zu unterstützen. Auch die Teams suchen immer wieder Ehrenamtliche. Wenn die rausgehen, Einsätze machen, dann geht ein Team nach vorne und redet mit denen und versucht, sie zu erreichen. Und hinten im Hintergrund, ein paar hundert Meter weiter, steht ein Team, was einfach in der Zeit betet. Man einfach geistlich kämpft und sagt, Gott, bewahre, schütze und öffne Herzen. Wir haben ein Thema, das hast du vorhin, ich weiß, ob du es nochmal hinkriegst, dieses Männer gegen Menschenhandel, das Bild hatten wir als letztes Bild. Wir haben gerade ein Projekt, was wir sehr auf dem Herzen haben. Vielleicht darf ich das noch mit euch teilen. Wir wollen Männer gewinnen. Ich glaube, dass Männer, nicht du und ich, aber dass Männer dafür verantwortlich sind, dass wir diese Situation haben mit Missbrauch. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir Männer aufstehen und sagen, wir stehen dagegen auf und zwar einfach im Gebet. Und wir machen uns zusammen und wir vereinen uns und wir beten und nehmen geistige Autorität ein und sagen, wir wünschen, dass Männer erkennen, was sie da für einen Mist machen, dass Zuhälter erkennen, was sie da für eine Sauerei machen, dass Männer, die in Puff gehen wollen, erkennen, dass es nicht in Ordnung ist. Und wir wünschen uns das so. Ich habe draußen Listen ausgelegt, die könnt ihr euch eintragen, wenn ihr da Informationen zu haben möchtet. Mir ist es so wichtig, wenn du als Mann sagst, ja, das Thema interessiert mich, dann trag dich doch ein, dass du Informationen bekommen kannst. Und wir werden einen Gebetscall haben in 2 Wochen, wo wir dann in einem Zoom-Meeting abends mal zusammenkommen und einfach ein bisschen Informationen austauschen und sagen wollen, beten. Ich träume davon, dass wir eines Tages T-Shirts haben werden als Männer, wo drauf steht, ich gegen Menschenhandel oder ich gegen Missbrauch und Menschenhandel und Leute einfach sehen, da sind Männer, die mal den Mund aufmachen. Und die das auch mal der Ross beim Reiter nennen und dann auf Arbeit oder wo auch immer vielleicht mal das Gespräch führen und sagen, ja, Pornografie ist nicht nur vielleicht moralisch verwerflich, sondern Pornografie ist ganz oft Missbrauch. Und da sind ganz oft Situationen hinter, das kann man sich nicht mehr vorstellen. Ich wünsche mir das, dass wir als Christen auch da Position beziehen. Ich glaube, dass Gott uns das aufs Herz legen kann. Ich würde gerne zum Abschluss, und ich glaube, ich bin sogar schon ein bisschen über meiner Zeit, aber ich würde euch sehr gerne noch segnen. Ich hoffe, dass ich mit meinem Zeugnis euch nicht nur eine coole Geschichte erzählt habe, sondern euch nahebringen konnte, wozu Gott in der Lage ist, Dinge zu tun. Und ich glaube, dass jeder von uns vielleicht auch so Verwandte hat oder Freunde oder Situationen hat, wo er sagt, hey, das habe ich jetzt noch nicht unter den Füßen oder da sehe ich Gottes Hand noch nicht so. Ich möchte euch segnen und ermutigen, dass wir vertrauen und dass wir dieses Galater 4, Vers 4, als die Zeit gekommen war, dass wir das wieder verstehen und erkennen, sagen, ja Gott, du hast deine Zeitpunkte. Wir wollen auch geduldig warten und wir bleiben dran. Wir geben nicht auf, wir tragen Menschen im Gebet auch durch und lieben sie durch, bis Gott etwas getan hat. Wollt ihr das? Seid ihr damit einverstanden? Würdet ihr da mit mir aufstehen? Ist das okay für euch? Dann würde ich euch gerne segnen. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir heute wieder sehen konnten, wie du Geschichte schreibst. Und wie du in der Lage bist, angefangen bei meinem Leben bis in diese Arbeit, dieser großen Hilfswerke hinein, wie du Geschichte schreibst, wie du Dinge verändern kannst und wie wir uns eben nicht entmutigen lassen müssen, dass ja eh alles nichts hilft, sondern doch, dass wir für dich unterwegs sein dürfen, dass wenn wir in deiner Kraft laufen, dass wir Dinge erleben und sehen dürfen, die wir uns nicht mal vorgestellt hätten, so wie das in meinem Leben war. Und dass ich niemals damals hätte mir träumen können, dass ich heute mal hier bin und auf ein Leben zurückschauen darf, wo du wirklich Gnade gehabt hast, wo du Wiederherstellung geschenkt hast und wo ich heute vielleicht auch für andere Menschen wieder ein Hoffnungsbringer sein darf. Und das bete ich für diese Gemeinde, ich bete das für jeden Einzelnen. Heiliger Geist, dass du jetzt durch die Reihen gehst, dass wirklich in unser Herzen fropst, dieses feste Bewusstsein, dass du größer bist und stärker bist als alles, was um uns herum ist. Und alles, was uns abhalten will, du hast es dennoch schon besiegt. Und du bist derjenige, der über allem steht. Und du bist derjenige, der das letzte Wort spricht. Bitte, Jesus, bitte schenk uns das heute Morgen, dass es tief in unser Herzen fällt und dass es Frucht bringt, dieser Same, und dass diese Frucht aufgeht und dass diese Frucht wiedergefunden wird in der Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.